das gelesen habe und ein bisschen von dem was weiß. Ja. Also in einer oder anderen Form glaube ich alle, aber so genau vielleicht nie so viele. Auf jeden Fall, als der französische Philosoph war, ist ja zugerechnet der Postmoderne und dem Strukturalismus, Poststrukturalismus vielmehr, was ist das für ein Ding? Warum macht das denn so viel
auf?
Aha, muss er so viel aufmachen, ja. Na gut, wenn das sein muss. gut, also die Technik müssen wir aber die ganze Respekt zollen, das ist ja nichts klar. Kann man das nicht vielleicht abschalten?
Frank macht das die ganze Zeit.
Ah?
Frank macht daran die ganze Zeit.
Ich verstehe schon. Ja, eben, das ist ja die Technik. Darum geht's. Die Technik stört sich gegen die Theorie. Also. Sie will nicht theoretisiert haben. Das Subjekt und nicht das Thema. Na gut, was soll man dazu sagen? Aber auf jeden Fall, was Deleuze anbelangt, gilt das zwar als jemand, der, ich weiß nicht, wie avantgardistisch war in seiner Zeit. So avantgardistisch war er eigentlich nicht. Er war ein typischer akademischer Philosoph, französische Prägung. Und hat kontinuierlich über wichtige Philosophen was geschrieben. Über Nietzsche ist das beste Buch, glaube ich, und es gibt auch ein früheres Buch, also ein gutes Buch. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung. Und dann Leibniz und Spinoza und wie sie alle heißen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat er mit Guattari zusammen zwei Bücher geschrieben, Anti-Oedipus und 1000, wie war es in der deutschen Übersetzung, Platos, geschrieben, das sind sozusagen avantgardistische, meinetwegen extremistische Bücher und diese ganze Begriffe von Rhizom und das und jenes, was man so mit Deleuze assoziiert, kommt hier daher. Er hat aber keine systematisch-antisystematische, sagen wir so, Philosophie entwickelt, wie Derrida zum Beispiel, wie der Konstruktivismus es ist. Das heißt, er hat wie alle diese poststrukturalistischen, postmodernistischen französischen Philosophen eine Systematik oder die Systematik der westlichen Philosophie bekämpft. Er hat er aber leider auf unsystematische Weise gemacht. Ja. Und wir wissen, dass es keine gute Strategie ist zu kämpfen. Ja, sagen wir so. Ich weiß nicht, ob es Taktik ist oder Strategie, aber auf jeden Fall, es war bei ihm strategisch und es ist keine gute Strategie. Wenn man gewinnen will, dann muss man doch mit den gleichen Mitteln kämpfen. Man muss über die Waffen verfügen, zumindest über die Waffen verfügen, die der Gegner hat. Man kann sicherlich noch zusätzliche Waffen sozusagen beschaffen, das schadet auch nicht. Aber auf die üblichen Waffen darf man nicht verzichten und das hat Deleuze weitgehend gemacht. Deswegen war zwar oder bleibt zwar sehr berühmt, sagen wir so, aber was für ihn nicht gut ist, glaube ich, als Philosoph und Schriftsteller, er ist im Endeffekt in den akademischen Diskurs, in den allgemeinen kulturellen Diskurs letztendlich nicht integriert. Wie Foucault es ist, wie Derrida es ist. Nicht integriert, sogar weniger als Lyotard integriert. Das Einzige, was wir von Deleuze kennen, das sind sozusagen Schlagworte wie Rhizom und so weiter. Aber nicht die Methoden und nicht die Denkweise und nicht die Sprechweise und nicht diskursive Figuren, das was wir eher mit Lacan und Foucault und Derrida assoziieren. Nun habe ich das Gefühl, dass er das auch wusste irgendwie einfach. Er wusste es, man weiß es immer so, das weiß man immer. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Buch über das Kino zu schreiben, war für ihn auch so ein selbstrettendes Unternehmen. Das war der Versuch, zumindest über etwas zu schreiben, worüber alle anderen nicht philosophisch geschrieben haben. Also historisch geschrieben haben und theoretisch, aber nicht philosophisch. Das heißt, wenn nicht von der Methode her, dann zumindest vom Thema her, hat er sozusagen eine gewisse Möglichkeit erschlossen, über das Kino anders zu sprechen, wie es früher üblich war. Und ich möchte diesen Versuch aufgreifen und gleichzeitig kritisieren, und zwar wirklich gleichzeitig kritisieren. Also darstellen und kritisieren. Das heißt aufgreifen in dem Sinne, dass man diese Denkbewegung respektiert und aufnimmt, gleichzeitig aber fixiert die üblichen Schwächen von Deleuze, die ja auch in diesem Versuch, das Kino zu philosophieren, genauso deutlich sind wie in seinen anderen Büchern. Das heißt, das ist auf der einen Ebene sehr, sehr anregend und ich möchte diese Anregung sozusagen weitertragen, auf der anderen Seite ein bisschen problematisch in der Analyse. Und was er auf jeden Fall interessant tut, er beginnt interessant, dieses Buch. Nämlich er stellt sich gleich am Anfang die Frage, was ist die Bewegung? Was ist die Bewegung? Und wie ist es möglich, so etwas wie eine Bewegung und vor allem, wie ist es möglich, so etwas wie die Bewegung zu wiedergeben? Man kann sich vorstellen, was ist möglich, wie es möglich ist und dass es möglich ist, einen Gegenstand zu kopieren, weil, sagen wir so, etwas zu kopieren braucht eine gewisse Zeit. Das heißt, das Ding muss irgendwie stehen, wenn man dieses Ding kopiert. Etwas, was sich ständig bewegt, ja, nehmen wir die klassische Situation, die auch oft in den Filmen vorkommt, eine typische Situation eines Malers und seines Modells. Ja. Der Maler sagt immer, auch der Fotograf, sei still, ja. Dieses sei still, bewegt sich nicht, das heißt, verändere sich nicht so, dass man diese Zeit nicht verändert, wenn nicht bewegt, benutzen könnte, um das Ding zu kopieren, zu wiederholen. Auch wenn diese Wiederholung nicht durch eine langwierige Arbeit und Zeitraum der Arbeit sich vollzieht, wie es beim Künstler der Fall ist, sondern in einer kurzen Zeit, ja, wie es zum Beispiel bei Fotografie der Fall ist. Trotzdem, es ist eine gewisse Zeit. In dieser Zeit muss, während dieser Zeit, muss das Ding still sein. Und so stellt sich die Frage, wie ist es möglich, etwas zu kopieren, zu fixieren, was nicht stillsteht, was sich bewegt. Wir wissen, dass zum Beispiel viele Atompartikel, also Elementarpartikel, nicht fixiert werden können, weil sie zu schnell vergehen. Ja, die Bewegung ist zu schnell, dass die überhaupt fixiert werden können, mit welcher Apparatur auch immer. Nun, Deleuze beginnt diese Diskussion darüber, was die Bewegung überhaupt ist und ob die Bewegung wiederholbar ist, mit einem Rückgriff auf einen früheren Autor, nämlich französischen Philosophen um die Jahrhundertwende, sagen wir so, Henri Bergson, von dem Sie ganz bestimmt auch gehört haben, wenn nicht gelesen. Und ich möchte auch gleich sagen, dass ich in der nächsten Stunde, also eben übernächste Woche, nicht über Deleuze sprechen werde, sondern ich werde über diese Stelle bei Bergson und über den Kontext dieser Stellen sprechen, die ja Deleuze erwähnt und die er am Anfang seines Buches kommentiert. Ich möchte also das noch einmal machen mit Henri Bergson und noch einmal diese ganze Problematik aufrollen und zeigen, wo die Parallele tatsächlich gibt, wo der Unterschied und was Deleuze eigentlich mit dieser ganzen Problematik macht. Nun folgen wir aber zunächst einmal Deleuze und seine Interpretation von Bergson, um dann diese Interpretation in Frage zu stellen später. Deleuze beginnt damit, dass er sagt, dass die wichtigste These bezüglich der Bewegung bei Bergson ist, dass die Bewegung in keiner Beziehung zum Raum steht. Das heißt, man soll sich nicht vorstellen, zunächst einmal, dass wir so etwas haben, und das ist die zentrale Aussage für das ganze Buch, und zwar für ganze zwei Bände, muss man sagen. Deswegen ist sie auch wichtig. Das heißt, die erste These besteht darin, dass wir die Bewegung nicht uns vorstellen sollen, wie etwa die Bewegung eines Menschen in einem Zimmer, sagen wir, in einem Raum. Ja, das heißt, wir haben einen Raum, wir haben Koordinaten, wir haben einen Überblick, wie dieser Raum aussieht, und wir haben einen Körper. Und wir sehen, dass dieser Körper sich in diesem Raum bewegt. Das heißt, dass dieser Körper seine Positionen kontinuierlich ändert. Und zwar von Punkt A bis zum Punkt B und macht so eine gewisse Figur, geometrische Figur, zeichnet so ab eine gewisse geometrische Figur in Raum mit einer gewissen Geschwindigkeit, die man fixieren kann. Das ist nicht wahr, oder zumindest so hat Bergson gedacht, so hat Deleuze gedacht. Das ist ungefähr die Vorstellung, die wir haben, das ist ein inneres Bild, das wir haben, wenn wir über die Bewegung sprechen. Das heißt, die Bewegung ist, sagen wir, eine Qualität des Körpers oder eine Eigenschaft des Körpers. Wir können sagen, es gibt einen Körper, dieser Körper ist sich selbst identisch. In diesem Sinne charakteristischerweise nicht in Bewegung. Ja, es gibt zum Beispiel dieses Gerät oder was auch immer. Und dieses Gerät hat die Eigenschaft, seine Position nicht zu ändern. Jetzt können wir uns vorstellen, dass dieser Apparat plötzlich beginnt nicht nur lauter, jetzt, danke, das gibt gar nicht, nicht nur lauter sozusagen von sich zu geben, sondern auch zu bewegen. Dann soll sagen, dieses Gerät beginnt zu bewegen. Jetzt ist eine andere Eigenschaft des Körpers da, eben sich zu bewegen. Dabei ist dieses Gerät aber sich selbst identisch. Und dann ihm als selbstidentischen agiert wird, eine neue Eigenschaft zugeschrieben, sich zu bewegen. Das ist ein Bild der Bewegung, von der Deleuze, wie gesagt, annimmt, dass wir alle dieses Bild der Bewegung haben, in unserem Kopf, wenn wir über die Bewegung sprechen. Und diese zwei Bände über das China verfolgen im Grunde ein Ziel, dieses Bild zu widerlegen. Und dieses Bild der Bewegung durch ein anderes Bild zu ersetzen. Dieser Vorgang der Widerlegung beginnt damit, dass ohne schon anzufangen oder noch anzufangen, über das Kino zu sprechen, spricht Deleuze über die Schnitten, über die Kadrierung. In dem Sinne, dass man sich vorstellen kann, dass eben dieser Gegenstand, von dem wir sprechen, durchläuft gewisse Phasen oder nimmt gewisse Posen an. Und diese Posen und diese Phasen, das sind die Schnitte, so dass diese Schnitte uns erzählen, wie dieses Objekt sich bewegt oder welche Figur er im Raum gezeichnet hat. Nun sagt Deleuze, dass diese Art, eine Bewegung sich darzustellen, nennt Bergson, und zwar sehr früh, am Anfang des Jahrhunderts, eine kinematografische Illusion. Und das ist für ihn interessant, für Deleuze meine ich, weil Kinematograph etwas relativ Neues war zu dieser Zeit. Erster Stand praktisch in Paris, und Bergson sagt, es ist die kinematografische Illusion und sagt gleichzeitig, es ist die älteste Illusion. Es ist eine Illusion, die noch Griechen, altgriechische Philosophie geteilt hat, wenn sie sich vorgestellt hat, was die Bewegung ist. Das heißt sozusagen, die kinematografische Illusion ist die älteste Vorstellung von der Bewegung überhaupt. Und das ist schon etwas, was für Deleuze interessant ist, weil er fragt sich, wie ist es möglich, dass etwas, was erst entstanden ist, gleichzeitig die älteste Illusion in Bezug auf etwas, in diesem Fall in Bezug auf die Bewegung, in sich verkörpert und wiedergibt. Nun, er gibt eine Antwort, und ich möchte gleich zeigen, wo es ein bisschen Diskrepanz gibt zwischen der Anfang und dieser Stelle, weil diese Diskrepanz wird wachsen und wachsen und wachsen. Und ich würde versuchen sozusagen, diese Diskrepanz immer im Auge zu behalten und zu kommunizieren. Nämlich, Deleuze sagt, dass kinematografische Illusion besteht darin, dass man etwas als, und das kann man wirklich auch in einer anderen Form bei Bergson nachlesen, ich werde darüber sprechen, dass die kinematografische Illusion als etwas als Bewegung zeigt, was keine Bewegung ist. Wir haben im Kino oder im Film überhaupt keine Bewegung, ja, sondern wir haben 24 und das waren 18 Bilder pro Sekunde. Diese 18 oder 24 Bilder pro Sekunde sind keine Bewegung. Erstens, ist jedes Bild unbeweglich? Zweitens, sind sie alle zusammen unbeweglich? Und drittens, es gibt ein gewisser Bruch zwischen diesen Bildern, zwischen diesen Kadern, zwischen diesen Schnitten, die ja nicht wahrgenommen wird durch das menschliche Auge, aber existiert trotzdem. Nun, wenn man die Schnitten, also die Urschnitten, ursprüngliche Schnitten, so beschreibt, wie sie Deleuze eingangs beschrieben hat in seinem Buch, das heißt, die Schnitten sozusagen, das ist der Narrativ, das ist die Geschichte der Bewegung eines Objekts, dann wird vieles dann deutlich von dem, was er später macht. Es ist aber eigentlich nicht notwendig, und wir können uns vorstellen, dass es nicht war, keine bestimmten Objekte auf diese Weise erzählt werden, ihre Bewegung erzählt wird, sondern es genügt zu sagen, es gibt diese Bilder, und diese Bilder sind grundsätzlich falsch. Ich möchte jetzt eine Linie verfolgen, die auch Deleuze verfolgt. Ich sage dann später, wie er diese Linie verfolgt. Ich möchte sie von Anfang an aufzeichnen. Ich weiß nicht, diejenigen, die bei meiner Antrittsvorlesung waren letzte Woche, haben schon bemerkt, dass ich über die Medien angefangen habe zu sprechen in eine gewisse Richtung. Und ich möchte jetzt diesen Punkt wiederholen. Also wenn man jetzt beginnt, über das Medium Kino zu sprechen, das Medium Film zu sprechen, muss man sich erinnern, und das tut ja Deleuze die ganze Zeit eigentlich, in einer Form oder anderen, an einen historischen Augenblick, an dem das Medium Malerei und das Medium Bild thematisiert wurde. Und dann hat man, damals hat man gesagt, dass die Malerei ist grundsätzlich eine Lüge und eine Illusion. Und diese Illusion besteht darin, dass etwas, was zweidimensional ist, sich als dreidimensional präsentiert, und zwar durch gewisse optische Kunstgriffe, die irgendwann im Rahmen einer mathematischen Theorie, nämlich der Theorie der Perspektive, entstanden sind. Und diese geometrische Rechnung und diese Manipulation mit dem menschlichen Auge, die ihren Ursprung hat in der Renaissance, unreflektiert benutzt wird von den Künstlern, nicht für die Aufklärung der Welt, nicht für den Versuch, das zu erfassen, was tatsächlich ist, sondern mit dem Ziel, etwas zu verdecken, so wie es ist, also zweidimensional, durch ein Spiel mit den Augen des Zuschauers, da ist sehr vieles dabei wichtig, die Distanz, die Betrachter annimmt in Bezug auf den Wesen, vieles anderes mehr, durch ein cleveres Spiel mit dem Auge des Betrachters, entsprechend gewissen mathematisch-technischen Vorgaben. Das heißt, der Künstler, der wahre Künstler, das ist der Avantgarde, das ist der Moderne, muss versuchen, diese Illusion zu zerstören, diese Kunstgriffe abzuschaffen, um zurück zur Zweidimensionalität zu kommen. Und in der Tat, bei jeder unglaublichen Empörung, ja, mit der historischen Empörung, die ja das Aufkommen der früheren Avantgarde begleitet hat, also wegen der Zerstörung dieser Illusion, als Protest gegen die Zerstörung dieser Illusion, gab es und gibt es nach wie vor, das spürt man, wenn man auch durch die Museen geht, eine Art innere Entlastung. Und ich glaube, dieses Gefühl der inneren Entlastung hat dazu geführt, dass das auch geschichtlich und in den Augen des Publikums die Avantgarde-Malerei gesiegt hat. Die Entlastung des Auges einfach. Ja? Dass man, wenn man ein Quadrat sieht und wenn man ein Rechteck sieht und so weiter, man fühlt sich auf eine schwer definierbare Weise gut. Das merkt man oft ja, wenn man durch das Museum der modernen Kunst geht, ja, überhaupt durch das Museum. Irgendwie sind diese Bilder einfach von Mondrian oder von Barnard Newman oder von Ed Reinhardt, von Albers, also radikale geometrische Malerei, diese Flächigkeit, Flachheit thematisiert, die sind langweilig, ja, gewissermaßen. Geht man aber durch eine große Ausstellung in das Museum, sieht man diese Bilder, fühlt man sich sofort glücklich. Irgendwie hat man plötzlich dieses Gefühl, man ist nicht mehr manipuliert. Das Auge ist nicht mehr angestrengt. Ja, es gibt diese Diktatur nicht mehr. Und wenn ich jetzt mich daran erinnere, wann ich glücklich war, und viele andere glücklich waren, habe ich bemerkt, beim Kinobesuch. Es ist interessant, dass sehr viele sind beim Kinobesuch glücklich, wenn sie in einen alten Stummfilm gehen und plötzlich diese Texte sehen, die einfach stehen bleiben. Viele beginnen lachen ja in dieser Zeit. Also es ist eine gewisse Entlastung, ja, etwa im Saal. Ja. Auf jeden Fall bei mir ist es immer so. Es ist fast immer eine Entlastung, über die dann auch in einem anderen Zusammenhang Eisenstein spricht, wenn die Montage so radikal ist, dass man dermaßen den Bruch zwischen dem Bild 1 und dem Bild 2 dermaßen extrem deutlich wahrnimmt, dass dieser Effekt der ununterbrochenen Bewegung nicht mehr stattfindet, sondern sozusagen, es ist wie ein Sprung von einem Bild zu einem anderen Bild, wo diese ununterbrochene Zeitbewegung, nicht mehr, Bewegung in der Zeit, nicht mehr imaginiert werden kann. Das ist so ein Ziel von vielen Montage-Experimenten von Eisenstein gewesen, eben diesen Zustand zu provozieren. Und in diesem Sinne sind es sehr angenehm, die Filme wie, ich weiß nicht, Smoking, Non-Smoking von Alain René, viele andere, ja, ich sag, bei denen, und sogar einige Filme von Greenway, ja, obwohl sie insgesamt für mich unerträglich sind, aber trotzdem, was ab und zu angenehm ist bei allen diesen Filmen, ist, dass dieser nicht die Langsamkeit und nicht die Geschwindigkeit, sondern plötzlich die Abschaffung dieser Illusion der ununterbrochenen Bewegung, plötzlich die Wahrnehmung des Films an einer Konsequenz stillen Bilder. Als einer, sagen wir, als Diaprogramm. Das ist, denke ich, ja auch die große Verführungskraft von Arbeiten wie von Nan Goldin, die immer wieder diese Diaprogramme produziert, und eine andere Künstler, ist, dass man plötzlich von dieser Illusion und von den Mitarbeitern dieser Illusion, von dieser Manipulation befreit ist und diese Abfolge der stillen, unbeweglichen Bilder substituiert ja, sieht für diese Illusion. Ich würde also, wenn ich mit Deleuze, und das möchte ich auch tun, wenn ich mit Deleuze gesagt hätte, dass es so etwas wie eine Grundlüge des Films gibt, eine Grundlüge, die sagen wir, eine transzendentale Voraussetzung ist für jede andere. Ja, so wie man sozusagen, so wie die Dreidimensionalität eines traditionellen Kunstwerks ist eine Grundlüge, die alle möglichen Täuschungen, inklusive politische Täuschungen, ideologische Täuschungen oder andere Täuschungen, voraussetzt, ermöglicht und sozusagen einfach für sie einen Raum lässt. Wenn man diesen Raum vernichtet, wenn man diese Illusion vernichtet, vernichtet man alle anderen Illusionen. So kann man sagen, dass bis zu einem gewissen Grad diese Urlüge sozusagen des Films ist die Voraussetzung aller anderen Lügen. Und dass es interessant wäre, darüber nachzudenken, auf welche Weise man diese Spannung mit einer Illusion der ununterbrochenen Bewegung und Abfolge des unbeweglichen Bildes explizit thematisiert oder darüber reflektiert, zumal das sehr oft auch gemacht wurde. Ja? Das heißt, das wurde schon reflektiert, praktisch von den Regisseuren, aber zu wenig darüber nachgedacht. Nun, es ist interessant, dass Deleuze in diese Richtung nicht geht. Er geht nicht in die Richtung einer solchen Analyse, sondern geht in eine völlig andere Richtung. Nämlich, er fragt sich Folgendes. Wenn Bilder unbeweglich sind, können sie doch nicht eine Bewegung produzieren. Das heißt, wenn vieles, wenn n unterschiedliche Gegenstände unbeweglich sind, wie kann man daraus eine Bewegung entstehen? Das ist der älteste, ich weiß, der älteste Einwand dagegen überhaupt, eine Bewegung zu denken. Sie kennen wahrscheinlich diese Paradoxe von Zenon, die ja auch hier früher von Bergson, jetzt von Deleuze thematisiert werden, dass Herkules niemals eine Schildkröte einholen kann. Ja, das wissen Sie wahrscheinlich. Soll ich wiederholen? Ich wiederhole das auf jeden Fall. Sehen Sie, Herkules ist da und Schildkröte ist da. Ja? Und Herkules braucht eine gewisse Zeit, die Schildkröte einzuholen. Also er läuft und läuft und läuft, bis er an der Stelle ist, wo der Schildkröte war. Ja? Aber in dieser Zeit Schildkröte zwar sehr langsam, aber hat ein bisschen noch einen Weg zugelegt. Also ist nicht schon an dieser Stelle. Gut, dann was soll jetzt Herkules tun? Er soll bis zur Stelle laufen, wo die Schildkröte früher war. Aber die Schildkröte ist nicht mehr da, sondern sie ist ein bisschen weiter. Und so kann Herkules, wie schnell er auch läuft, die Schildkröte nie erreichen. Weil in der Zeit, in der der Punkt erreicht, wo der Schildkröte früher war, macht sie sich trotzdem auf den Weg und macht noch ein bisschen und so geht es ewig. Ja? So muss sozusagen, wenn die Schildkröte mit der Herkules in einen Wettbewerb eintritt, die Schildkröte immer gewinnen. Ja? Es ist zwar gegen unsere empirische Erfahrung, aber wie Sie sofort merken, nicht zu widerlegen. Und darum geht also, und man muss halt völlig andere mathematische Mittel dann einwenden, um das zu widerlegen. Zumindest nicht die Zellen und die ich jetzt angewendet habe. Das sieht auf jeden Fall plausibel aus. Ja. Das sieht in dem Sinne plausibel aus, dass wenn man vieles summiert, was unbeweglich ist, eine Art der Bewegung daraus nicht entsteht. Also statt jetzt diese Bewegung, wie ich das früher gemacht habe, in Zweifel zu ziehen oder zum Beispiel zu versuchen, diese Bewegung zu dekonstruieren, wie man so jetzt fashionablerweise sagt, geht Deleuze einen anderen Weg und fragt sich, ob es nicht möglich wäre, dass jedes einzelne Hinnerbild in sich Bewegungsbild ist. Also nicht ein Bild der Bewegung. Ein Bild der Bewegung ist doch immer noch an sich ein nicht bewegliches Bild. Sondern ob es nicht möglich wäre, das Kinderbild, das Filmbild, diese Fähigkeit hat, in sich selbst zwar ein Bild zu sein, aber gleichzeitig eine Bewegung. Ist das so? Dann summieren wir diese kleine Bewegung und bekommen eine große Bewegung. Wie kann man denken, eine solche Figur, die darin besteht, dass ein Bild zwar unbeweglich ist, aber gleichzeitig eine Bewegung ist. Nun sagt Deleuze zunächst einmal dazu Folgendes, dass wir die Mittel haben, ich werde die jetzt nicht aufzählen, für diejenigen, die das wissen, ja, die wissen das eben, Differenziale, Kalkül und Integralskalkül und so weiter. Es gibt die Mittel, mathematische Mittel, die Bewegung darzustellen und zu rechnen. Also mit diesen Mitteln kann man auch diese Paradoxe von Zernern auflösen. Und in diesem Sinne kann man sagen, kann man nicht, ist ein bisschen für mich dunkel, kann man nicht vielleicht das Licht einschalten? Das ist wahrscheinlich für Sie zu viel, aber für mich genau das ist. Nun, die Frage ist, inwieweit wir fähig sind, eben diese Art Bewegung, die wir ausrechnen können, so umzusetzen, in China, oder passiert es wirklich in der Tat, dass wir dieses Paradox in dem Sinne auflösen und überwinden, dass jedes Bild ein Bild der Bewegung und in sich ein Bewegungsbild wird. Nun sagt er, dass es gibt in diesem Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, viele Bewegungen. Eisenbahn, Auto, Flugzeug und das und jenes. Und auch in allen anderen Formen, und das ist übrigens eine sehr feinsinnige Bemerkung und sehr treffliche Bemerkung von ihm, er vergleicht Differentialrechnung und Integralrechnung von Leibniz mit der Ausdruckstanz, mit der freien Ausdruckstanz um die Jahrhundertwende. Und er fragt sich, was ist die Ausdruckstanz? Die Ausdruckstanz von Isidore Duncan und so weiter, das war die Füllung der Pausen zwischen Posen. Wenn wir nehmen ein klassisches Ballett, dann ist das klassische Ballett in dem Sinne klassisch, dass es die griechische Philosophie verkörpert. Ja. In dem Sinne, dass es Standardposen gibt und diese Standardposen sind essentiell, das sind essentielle Posen, die irgendwelche Gefühle oder Zustände wiedergeben. Und das Ballett besteht sich darin, dass man von einer Pose zur anderen Pose übergeht, wobei der Übergang schnell, schmerzlos, sozusagen und effektiv geschehen soll. Nun, beim freien Tanz oder beim Ausdruckstanz ist es anders. Vielmehr wird gerade dieser Übergang thematisiert. Es gibt keine festgelegten Posen, es gibt keine festgelegten Positionen, die man erreichen kann, die man wiedergeben kann. Und wo der Übergang von einer Pose zu der anderen stattfindet, sondern es gibt eine ununterbrochene Bewegung und aus dieser Bewegung kann man im Grunde keinen Moment, man kann einen Moment rausschneiden, man kann aber nicht sagen, dieses Moment oder dieser Schnitt, sagen wir so, dass dieser Schnitt, das ist ja eine privilegierte Pose in Bezug auf alle anderen. Vielleicht einige Schnitte sind anspruchsvoller, andere Schnitte sind weniger anspruchsvoll. aber sie sind zunächst einmal grundsätzlich gleichwertig. Sie sind gleichwertig im Sinne ihrer ästhetischen, philosophischen, wie auch immer verstandenen Einschätzung, im Sinne ihrer Wertigkeit, kulturellen Wertigkeit. Das heißt, wir bekommen erste Bestimmung eines Bewegungsbildes. Ein Bewegungsbild ist ein egalitarisiertes, gleichgeschaltetes Bild, ja sozusagen. Es ist